Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn hereinspaziert. Selbstständig sein will vermutlich jeder. Schon kleine Kinder wollen möglichst schnell alleine loslegen. Aber wenn es um den beruflichen Werdegang geht, dann sind nicht mehr alle so begeistert davon, sich selbstständig zu machen. Wie sieht es aktuell aus in Deutschland? Die Bertelsmann Stiftung wollte es genauer wissen und hat 14- bis 25-Jährige gefragt, wer sich vorstellen kann, ein Unternehmen zu gründen. Das Ergebnis? Fast jeder Zweite. Aber nicht alle trauen sich. Das heißt, in der jungen Generation steckt viel Potenzial, noch wird es nicht so genutzt, wie es möglich wäre. Über die Hürden auf dem Weg zur Selbstständigkeit und die Unterstützungsangebote sprechen wir heute in unserem Schwerpunkt. Und der Bürgerrat Bildung, um den kümmern wir uns danach. Wer gründet Start-ups? Junge Erwachsene, die lieber Start-up als Jungunternehmen sagen. Aber es gibt auch immer wieder die Jugendlichen, die viel beachtet, weil noch nicht mündig, eine coole Idee haben und sie in einem eigenen Unternehmen umsetzen. Wie häufig kommt das vor? Gar nicht mal so selten wie gedacht. In Deutschland führen etwa 4000 Minderjährige ein Unternehmen. Pro Jahr kommen 600 Start-ups von Jugendlichen unter 18 Jahren hinzu. Angesichts der vielen Stolpersteine eine reife Leistung, wie Frank Aheimer seine Recherche resümiert. Er hat mit einigen der Gründerinnen und Gründer gesprochen.
Mein Name ist Christopher Paun, ich bin jetzt gerade 18 Jahre alt und seit ich ungefähr 15, 16 bin, habe ich eben unternehmerisch jede Menge schon gemacht.
In der Öffentlichkeit sind nur wenige minderjährige Gründerinnen und Gründer bekannt. Etwa der Gründer von Microsoft, Bill Gates, der schon im Alter von 14 Jahren seine erste Software erfolgreich verkaufte. Etwa im selben Alter entdeckt Christopher Paun aus Langenfeld seine Leidenschaft für das Arbeiten mit Social Media.
Wir setzen dieses Jahr alles auf eine Karte und haben nur noch 250 Tage Zeit, um 10.000 Euro pro Monat zu verdienen. Letztes Jahr haben wir unser Abitur gemacht und wir standen vor der Wahl, wie es weitergeht. Es gab die Option Ausbildung machen oder studieren gehen. Doch keins von den beiden schien richtig für uns. Wir wollten wirklich in jungem Alter was erreichen und deswegen starteten wir unsere Agentur, bei der wir Unternehmen dabei helfen, durch Kurzvideos mehr Umsatz zu machen.
Heute hat Christopher das Abitur in der Tasche und betreibt mit einem Schulkameraden eine eigene Agentur.
Das Ganze ist dadurch entstanden, dass ich damals zwischen 14 und 15 angefangen habe, auf Instagram sogenannte Themenseiten aufzubauen und habe dann so Statistiken gepostet, zum Beispiel vom BKA und so weiter. Dann hat sich das langsam dazu entwickelt, dass ich von Leuten gesehen habe, die ähnliche Seiten hatten und damit sogar Geld verdient haben und habe das auch bei mir probiert.
Nach einer Untersuchung des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn führen mehr als 4000 Minderjährige in Deutschland ein Unternehmen. Projektleiterin Teta Biljedic-Krumm.
Allerdings vermuten wir, dass es sich hier in den meisten Fällen um Vermögensübertragungen handelt, das heißt zum Beispiel Erbschaften.
Die tatsächliche Anzahl der Unternehmensgründungen von Minderjährigen könne nur geschätzt werden und läge bei etwa 600 im Jahr. Gründerinnen und Gründer unter 18 Jahren brauchen die Zustimmung ihrer Eltern und eine Erlaubnis des Familiengerichts.
Ab dem vollendeten 7. Lebensjahr bin ich eingeschränkt geschäftsfähig. Wenn ich als Jugendlicher zum Beispiel ein Unternehmen gründen möchte, muss ich erstmal zu meinen Eltern und nach ihrem Einverständnis fragen. Habe ich meine Eltern dann überzeugt, müssen wir dann zusammen zum Familiengericht und da muss ich ein sogenanntes Ermächtigungsverfahren zum selbstständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts durchlaufen.
Das Familiengericht macht sich einen persönlichen Eindruck der Minderjährigen und erteilt die Genehmigung nach eigenem Ermessen. Dieses Verfahren kann bis zu einem Jahr dauern.
Es geht dabei um eine sogenannte partielle Geschäftsfähigkeit. Das heißt, im Kontext dieser unternehmerischen Selbstständigkeit können die Jugendlichen dann autonom agieren. Mit Ausnahme beispielsweise einer Kreditaufnahme. Das geht dann natürlich nicht ohne elterliche Erlaubnis.
Mehr als die Hälfte der Neugründungen entstehen im digitalen Dienstleistungssektor. So wie die Social-Media-Agentur von Christopher Paun. Die meisten jugendlichen Gründer sind zwischen 15 und 17 Jahre alt, vorwiegend männlich, in der Regel überdurchschnittlich gut in der Schule und streben die allgemeine Hochschulreife an.
Zentrale Rolle für den Gründungsvollzug spielen die Eltern. Das heißt, tatsächlich die Werte im Elternhaus befähigen sie auch dazu, auch diesen Mut aufzubringen und diese Risikobereitschaft, aber auch diese Leistungsbereitschaft aufzubringen, die Gründung zu vollziehen. Die zentrale Rolle bei der Umsetzung spielen Mentoren und Vorbilder.
Mein Name ist Nui Delby, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Gründerin.
Die Münsteranerin hat erfolgreich Safe Space gegründet, eine App auf dem Smartphone als digitaler Begleiter.
Ich engagiere mich in Münster schon seit längerer Zeit im Jugendrat und so eine Sitzung, die ging immer bis spät in die Nacht teilweise und ich musste immer durch so einen Wald laufen und die Straße war unbeleuchtet und ich habe mich immer so unwohl dabei gefühlt und das war, als ich mir damals gedacht habe, so boah, es muss doch irgendeine Art von Lösung dafür geben.
Sie bewirbt sich bei einem Startup-Wettbewerb und gewinnt 10.000 Euro. Das Geld steckt sie in die Entwicklung ihrer eigenen App.
Safe Space ist so aufgebaut, man hat ein Ampelsystem, also grün, gelb, rot und im Hintergrund hat man eine Map. Und sollte man sich auf dem Weg unwohl fühlen, kann man seinen Status ändern. Das heißt, man geht auf gelb, das heißt, ich fühle mich unwohl. Also die Kontakte kriegen dann eine Benachrichtigung. Man kann auch mit jemandem aus der Community telefonieren, da haben wir diese Community-Funktion mit drin. Und im Hintergrund läuft die ganze Zeit die Route.
Für die damals 16-Jährige, deren Eltern selbst Unternehmer sind und die heute 4 Mitarbeiterinnen beschäftigt, hat alles in der Schule angefangen.
Meine Schule hat damals ein Experiment gestartet und eine Woche lang gab es dann Startup-Lehre. Diese Woche war total verändernd, weil ich bin da nicht mit allzu hohen Erwartungen reingegangen. Aber was mich dann umgehauen hat, als der Gründer namens Darana Cola seine Geschichte erzählt hat, welche Vision er in dieser Cola sieht. Und es hat mich so umgehauen und das fand ich so inspirierend, dass ich dachte, wow, die Startup-Szene, die ist total toll.
Die Start-up-Szene ist total toll. So begeistert lässt sich auf die berufliche Selbstständigkeit blicken. Nicht jeder oder jede traut sich dann aber. Und wer sich traut, ist mit so manchen Hürden konfrontiert. Das Potenzial für junges Unternehmertum in Deutschland wird noch zu selten gehoben, so das Resümee der vorhin schon zitierten Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Warum ist das so und welche Unterstützung gibt es für alle, die sich gerne selbstständig machen würden? Das will ich nun besprechen mit Isabel Nethke und Ingo Steves vom Center for Entrepreneurship Düsseldorf, kurz CEBUS, an der Heinrich-Heine-Universität. Und das ist eine Anlaufstelle für Studierende, Absolventen und Forschende, die eine Selbstständigkeit planen. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Erstaunlich viele minderjährige Gründer gibt es in Deutschland, wie wir im Beitrag gelernt haben. Aber auch insgesamt scheint es attraktiver wieder zu werden, sich beruflich selbstständig zu machen, wie eine gerade veröffentlichte Analyse des Start-up-Verbandes zeigt. Nach einer kräftigen Delle bei den Firmengründungen vor 2 Jahren scheint neuer Aufbruchsgeist durch Deutschland zu wehen. Allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres wurden fast 1.400 Jungfirmen gegründet, vor allem in Nordrhein-Westfalen, Berlin und München. Aber es sind zu 80-90% männliche Gründer. Frauen sind in der Minderheit. Ingo Steves, Sie sind Geschäftsführer des Center for Entrepreneurship Düsseldorf. Auch auf dieser Position ein Mann. Nicht verwunderlich, weil Gründen noch immer eher männlich ist?
Ja, also gegen die Zahlen kann ich jetzt relativ wenig sagen. Es ist aber schon so, dass wir in Düsseldorf die Zahlen deutlich positiver sind. Also wenn nicht das 80-20 oder 90-10 Verhältnis. Aber es ist trotzdem schon so, dass wir vermehrt Männer haben, die Interesse an diesem Gründungsthema haben. Das ist richtig.
Bevor wir speziell über die Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen sprechen, die Frage an Sie, welche grundlegenden Kompetenzen müssen Menschen mitbringen oder auch erlernen, wenn sie ein Unternehmen gründen wollen?
Ja, was die grundlegenden Fähigkeiten angeht, glaube ich, ist es Resilienz. Also man muss damit klarkommen, dass man auch mal ein Nein hört und zwar überwiegend Nein hört. Also die meisten Leute werden halt erstmal mit der Idee nicht zwingend glücklich sein. Das ist ganz normal. Diese Reise, auf die man sich begibt, ein Startup ist ja erstmal nicht viel mehr als eine Hypothese. Und da liegt es Männern auch gerne mal nahe, Resilienz mit Arroganz zu verwechseln, dass sie nämlich einfach sagen, ja, das kratzt mich alles nicht, kein Problem. Aber tatsächlich muss man eher resilient sein und die Kritik annehmen und dann halt eben auch das Produkt oder die Dienstleistung so lange anpassen, bis man halt eben da angekommen ist, dass man diesen sogenannten Product Market Fit hat, dass Menschen also bereit sind für eine Lösung auch Geld zu bezahlen. Und dazu gehört als zweite Eigenschaft dann auch Neugier. Ich muss das halt wirklich wollen. Und ich muss nicht nur in diesem Themenfeld viel erfahren wollen, sondern auch in all dem, was noch drumherum ist. Also ich muss dann auch ein bisschen wissen, wie Buchhaltung funktioniert. Oder ich muss ein bisschen wissen, wie Marketing funktioniert. Dafür muss ich ein aufgeschlossener Mensch sein.
Kann man das bei Ihnen lernen? Das heißt, versuchen Sie all das in Ihren Beratungs- und Unterstützungsangeboten unterzubringen?
Naja, das sind Dinge, die kann man schwer lernen. Da muss man zumindest vom Charakter her schon so eine gewisse Vorprägung haben. Die können wir so nicht leisten. Was man bei uns erfahren oder auch lernen kann, sind all die Hard Skills. Also, dass ich halt weiß, wie erarbeite ich ein Geschäftsmodell, wie mache ich Kundenbefragungen, wie gehe ich im Marketingkontext vor, als Beispiel jetzt.
Das hört sich so ein bisschen an danach, als ob es ein Unternehmergen so in Anführungszeichen gibt. Wenn Sie beraten und bemerken, dass eine Persönlichkeit nicht so in die Richtung geht, würden Sie dann auch abraten und sagen, nee, ich an Ihrer Stelle, ich glaube, machen Sie das nicht. Zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht.
Na, das steht uns ja eigentlich gar nicht wirklich zu, weil das sind ja eben charakterliche Fähigkeiten und die können sich eben halt auch noch entwickeln. Was wir machen und was, glaube ich, alle guten Gründungsberatungseinrichtungen machen, ist, dass man Fragen stellt, eher die Idee hinterfragt und halt versucht, den Gründungsinteressierten, die Gründungsinteressierte dahin zu kriegen, eben diese Fragen sich zu beantworten, dann selber auf die Idee zu kommen, passt das jetzt oder passt es nicht? Oder wir schlagen vor, mach doch mal ein Praktikum in einem Startup, in einem wirklich jungen Startup und schau, ob die Arbeitsweise dir passt. Wenn man dann merkt am eigenen Leib, naja, das ist es eigentlich irgendwie jetzt nicht für mich, dann erfährt die Person es selber.
Die Erkenntnis muss aus einem selber kommen, ne? Ja. Wollen, Frau Nethke, eigentlich Frauen weniger gründen oder wird es ihnen schwerer gemacht? Gibt es da andere, vielleicht ja auch geschlechtsspezifische Barrieren für Frauen?
Also tatsächlich haben wir auch sehr viele gründungsinteressierte Frauen bei uns in der Beratung. Das sind häufig eher klassische selbstständige Tätigkeiten, also Frauen, die dann wirklich für sich selbst auch arbeiten wollen, weniger im Startup-Kontext. Das habe ich schon das Gefühl. Insgesamt würde ich aber sagen, klar sind die Voraussetzungen auch, was Familienplanung anbelangt, nun mal so gegeben. Und das sind schon Herausforderungen, die speziell dann auch immer noch die Frauen treffen, ja.
An Ihrer Universität gibt es eine Studie, die durchgeführt wurde, eine große Feldstudie zu Technologie-Startups. Und da hat sich herausgestellt, dass Frauen doch auf ganz andere Ressentiments bei Investoren zum Beispiel stoßen als Männer. Dass die Idee als solches gar nicht so unterschiedlich bewertet wurde, aber die anschließenden Fragen andere waren. Also Männer wurden dann nach ihren Visionen und dem Entwicklungspotenzial gefragt, Frauen nach den Risiken und dem Umgang mit Schwierigkeiten. Also da ist so ein Klischee im Kopf der Investoren. Investoren, kann man als Frau so etwas dann ändern und da rauskommen, ja, also sozusagen, genau, aus diesen Vorurteilen?
Ich meine, es ist ja erstmal schon mal eine schöne Erkenntnis, dass auf dem Papier die Ideen gleich bewertet werden und dass es dann tatsächlich erst im persönlichen Gespräch die Unterschiede gibt und genau dann eben in die Richtung, dass man schon die Fragen auch annimmt, aber dann eben also die Risiken beantwortet, aber eben da auch die Chance für sich versteht, als Frau den Blick in die Zukunft zu richten und da auf die Potenziale auch einzugehen des Geschäftsmodells.
Aufmerksamkeit des Investors sozusagen auf das Entwicklungspotenzial zu legen. Seit Januar haben Sie in Düsseldorf für gründungsinteressierte Frauen ein spezielles Inkubatorprogramm. Was geschieht im Inneren des Inkubators?
Das Inkubatorprogramm wurde aufgesetzt aufgrund der neuen Exist-Women-Förderung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und da haben wir eben die Möglichkeit, pro Universität, wenn man sich darauf auf das Programm beworben hat, 10 gründungsinteressierte Frauen zu fördern. Die bekommen dann für 3 Monate eine monetäre Unterstützung, eine gründungserfahrene Mentorin an die Seite gestellt. Bei uns haben wir auch darauf geachtet, dass sich die Geschäftsmodelle ein bisschen ähneln, sodass man auch inhaltlich da sich sehr gut austauschen kann. Und von uns eben in dem Rahmen des Inkubators selbst dann ein Qualifizierungsprogramm mit Workshops zu diversen Themen, wie mein Kollege das auch schon angesprochen hat, so ein bisschen die Hard Facts und im Rahmen unserer Möglichkeit auch die Soft Skills da zu vermitteln.
Soft Skills wie zum Beispiel mit Mitarbeitern umgehen, mit Stress unter den Kollegen, wie auch immer. Es gibt viele Forderungen aus der Wissenschaft zum Teil, aber auch aus der Politik, dass man stärker Unternehmertum, Unternehmergeist schon in der Schule oder in außerschulischen Orten im jungen Alter vermitteln sollte. Was halten Sie davon? Zum Beispiel außerschulische Workshops, wo Mädchen und Jungen schon mal drüber nachdenken, wie könnte man gründen, was heißt eigentlich Selbstständigkeit, was muss ich dafür mitbringen, wie muss ich mich entwickeln?
Ja, ich halte das schon für sinnvoll, dass man Schülerinnen und Schülern Freiräume gibt, Probleme selbst zu lösen, vielleicht auch Probleme sogar zu identifizieren. Jetzt bin ich kein Lehrer und bin jetzt kein Experte, aber auf dem Niveau, wo man das halt dann der entsprechenden Altersklasse eben zusortieren kann, wir haben es am eigenen Leben gemerkt, bei unserem Sohn, wo wir uns bei Kindergärten vorgestellt haben. Die einen haben einen sehr durchstrukturierten Tag und andere involvieren die Kinder deutlich mehr in die Tagesplanung, aber auch in die Umsetzung von Aufgaben, die halt da stattfinden müssen. Das zielt dann schon darauf hin, ob das dann jetzt wirklich schult oder ob die Kinder vielleicht schon so eine Prädisposition haben, dass sie gut damit klarkommen oder eben nicht so, das weiß ich nicht. Aber ich halte es durchaus für sinnvoll, gerade im schulischen Kontext den Kindern mehr Freiheiten zu lassen. Und da bin ich wie bei dem Punkt Praktikum mal in einem Startup machen. Wenn das jemand gerne macht und erfahren hat, dass es ihm auch wirklich liegt, nicht nur in der Vorstellung, und man dann vielleicht noch eine gute Idee hat und jemanden, der sagt, ich will mit dir diese Idee zusammen umsetzen, dann sollte man relativ schnell mal diesen Weg ausprobieren.
Und zum Beispiel beim CEUS vorbeikommen, dem Center for Entrepreneurship in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität. Ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen von Ingo Steves und Isabel Nethke.
Dankeschön.
Danke Ihnen.
Bildung. Darüber wird ja immer viel gemeckert. Wir im Bildungsmagazin arbeiten uns auch daran ab. Zu wenig Personal, zu volle Klassen. Mit der Digitalisierung geht es auch nicht richtig voran. Was kann man tun? Darüber macht sich auch der Bürgerrat Bildung und Lernen Gedanken. Der ist vor 3 Jahren ins Leben gerufen worden und entwickelt seither fleißig Ideen für eine bessere Bildung. Aber kommt die auch an bei den politischen Entscheidern in Bund, Ländern und Kommunen? Fragen, mit denen sich meine Kollegin Britta Mersch beschäftigt hat bei mir im Studio. Braucht die Politik Nachhilfe in Sachen Bildung vom Bürgerrat? Ist er sinnvoll, notwendig?
Auf jeden Fall. Es gibt in der Bildung viel zu tun. Das findet die Montagsstiftung Denkwerkstatt. Die hat den Bürgerrat Bildung und Lernen ins Leben gerufen. Er ist seit 3 Jahren aktiv und es soll einmal darum gehen, Druck zu machen auf die Politik mit guten Ideen, wie eben Bildung besser werden kann. Aber es geht auch darum, dass Bürgerinnen und Bürger sehen, wie schwer das ist, solche Aushandlungsprozesse zu haben, wenn dann viele verschiedene Meinungen im Raum stehen zu einem Thema. Und deswegen versucht die Stiftung auch, Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensläufen zum Mitmachen zu bewegen, also junge Menschen, alte Menschen aus Städten, aus Dörfern, mit Migrationsgeschichte und ohne, mit Doktortitel und ohne Schulabschluss, also die ganze Palette, damit man dann sich so gemeinsam auf eine Linie einigen kann.
Wie viele Bürgerinnen und Bürger sind es denn dann zusammen? Das ist ja eigentlich im Prinzip aus dem ganzen Fundus sozusagen.
Genau, das wechselt natürlich immer über die Zeit, aber insgesamt haben schon mehr als 700 Menschen an den Sitzungen des Bürgerrats teilgenommen. Und es gibt auch Werkstätten für Kinder und Jugendliche, für 250 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, die haben schon mitgemacht. Und im Kern ging es jetzt um die Frage, wie man Bildung gerechter gestalten kann. Also der Bürgerrat, der fordert zum Beispiel eine verbindliche Sprachförderung für Kitas und eine kontinuierliche Betreuung durch multiprofessionelle Teams und auch eine stärkere Berufsorientierung. Und die Kinder und Jugendlichen haben auch eigene Wünsche. Sie wünschen sich kostenfreie Lernmaterialien, also Stifte und Hefte und auch schöner gestaltete Schulen.
Der Bürgerrat Bildung, das soll bei uns morgen in Campus und Karriere das Thema sein. Unsere Diskussion ab 14.05 Uhr, bei der auch Hörer mitdiskutieren können. Ist das morgen also so angedacht als Bürgerdiskussionssendung?
Genau, das ist es ja eigentlich immer. Also Hörerinnen und Hörer können sich ja immer bei uns beteiligen. Und morgen können sie dann eben auch mit Menschen sprechen, die sich im Bürgerrat Bildung engagieren. Also wir haben 2 Erwachsene dabei und auch einen Schüler. Und wir wollen auch aus der Forschung wissen, wann Bürgerräte gut gelingen. Und das ist eben die Besonderheit an diesem Bürgerrat, dass Kinder und Jugendliche mitmachen können, also da wirklich Demokratie erleben sollen. Mit dabei sind zum Beispiel bei diesem Bürgerrat Kinder einer Grundschule aus Berlin. Das ist eine Schule, da haben nicht alle Kinder optimale Startbedingungen.
Und diese Kinder und ihre Schulen wollen wir natürlich kennenlernen und können es jetzt auch, denn unsere Autorin Peggy Fiebig hat sie für uns besucht.
Marzahner Promenade.
Ziemlich weit weg vom politischen Leben in Berlin-Mitte und den dortigen Entscheidungen liegt tief im Osten der Hauptstadt, im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, die Grundschule am Schleifuhl. Die Umgebung ist geprägt von vier- und fünfstöckigen DDR-Plattenbauten.
Da wir eine Grundschule sind, haben wir auch das Einzugsgebiet entsprechend unseres Umfeldes und so sind wir auch geprägt mit einer durchwachsenen Schülerschaft. Ich denke, es ist noch recht gesund oder halbwegs gesund in der Mischung,
sagt Schulleiter Hendrik Zeidler.
Der Migrationshintergrund, der steigt absolut im Moment und liegt bei knapp über 40%. Wir haben ganz viel, knapp über 50% Familien mit Hilfen zur Erziehung oder Unterstützungsmaßnahmen in den Familien oder Transferleistungen, die dorthin fließen. Und das ist so quasi das Bild, das geprägt ist.
Ein Schwerpunkt, den sich die Schule gegeben hat, ist die Demokratiebildung, erzählt er. Denn viele Schülerinnen und Schüler bekämen nur selten die Chance, echte Mitbestimmung zu erfahren. Umso begeisterter war er, als seine Schule als eine von zwei Berliner Grundschulen für den deutschlandweiten Bürgerrat Bildung und Lernen ausgewählt wurde.
Klar macht das stolz an der Stelle, das dann umzusetzen oder diesen Prozess erstmal zu verfolgen. Was wollen eigentlich unsere Kids? Und das sind dann diese innovativen Prozesse, wo wir eben schon sagen, ach, das ist schon schön.
In einer sogenannten Bürgerratswerkstatt konnten im vergangenen September Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Schleifhol ihre Vorstellungen, was eine gute Schule ausmacht, zusammentragen. Dass Schulen sauberer werden, die Schule morgens später beginnt und es einen Schulhund gibt, stand auf der Wunschliste der Kinder. Anliegen, die die Schülerinnen und Schüler der Grundschule wahrscheinlich mit vielen anderen Kindern teilen. Deshalb sollten die Vorschläge auch in den Bürgerrat Bildung und Lernen mit einfließen. Timotheus und Mina aus der 6. Klasse sind sogenannte Kinderbotschafter des Bürgerrates. Mina erzählt, warum sie sich entschieden hat, mitzumachen.
Da gab es echt auch gute Themen, die vielleicht auch wirklich umgesetzt werden konnten. Und da wollte ich mich halt auch einfach ein bisschen für einsetzen, deswegen habe ich da mitgemacht.
Auch Timotheus möchte mitdiskutieren, wie man Schule besser machen kann. Für ihn spielte auch eine Rolle, dass mit der Teilnahme am Bürgerrat eine Reise zu einem Workshop in Bonn verbunden war.
Einfach eine schöne Stadt, immer cool so einen Ausflug zu machen.
Im Juni trafen sich dort Mitglieder des Bürgerrates und Experten aus der Praxis mit den Kinderbotschaftern, um die große Sitzung des Bürgerrates im Herbst vorzubereiten. Timotheus war besonders begeistert, dass er dabei auch Gelegenheit hatte, sich mit echten Politikern zu unterhalten.
Es war cool, die waren nett zu uns. Man konnte sich gut unterhalten mit denen, weil sie schon mehr Bescheid wussten.
In der Diskussion in Bonn ging es um viele Themen, die auch an ihrer Schule eine Rolle spielen, erzählen Timotheus und Mina.
Dass man sich mit Respekt über Augenhöhe mit allen, mit Lehrern, mit Schülern gegenübersteht. Schönere Schulen, mehr Technik an den Schulen.
Ja, und eins der meistgewünschten Themen war tatsächlich, dass es Tablets an den Schulen geben sollte und auch finanzielle Unterstützung an die Kinder, die einfach auch nicht wirklich die Möglichkeit haben, auf Klassenfahrt zu gehen oder zu einem bestimmten Schulausflug.
Aber die Schülerinnen und Schüler waren sich auch nicht immer einig. Zu manchen Themen gab es durchaus intensive Debatten.
Ja, da gab es einmal zu der Benotung, da gab es eine richtig große Diskussion, wo es auch gespaltene Meinungen gab.
Brauchen wir überhaupt Noten? Gibt es nicht andere Möglichkeiten, Leistungen zu bewerten?
Das war wirklich das Thema, was so am meisten umstritten war.
Als nächstes geht es für die beiden nach Köln. Im September tagt hier der gesamte Bürgerrat erneut. Es wird um mehr Freiräume für Bildung und konkrete Vorschläge an die Politik gehen. Timotheus hat große Erwartungen.
Und im Endeffekt erhoffen wir uns, dass die großen Leute, die das da alles bestimmen können, es so machen, das Geld alles sammeln und es umsetzen.
Große Hoffnungen also, die die Kinder dieser Berliner Grundschule in den Bürgerrat Bildung und Lernen setzen. Aber wie viel Macht haben Bürgerräte wirklich? Können sie auf politische Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Kommunen einwirken? Wie verändert es Menschen, wenn sie sich in Bürgerräten engagieren? Darüber diskutiert Britta Mersch morgen in Campus und Karriere ab 14.05 Uhr mit Gästen und mit Ihnen, den Hörern. Wie können Sie sich an der Sendung beteiligen?
Das geht jetzt schon. Also die Hörerinnen und Hörer, die Interesse haben, können eine Mail schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder auch schon anrufen unter 00800 4464 4464. Der Anrufbeantworter, der ist jetzt freigeschaltet.
Und da können Fragen natürlich geäußert werden, aber auch Anregungen für Aspekte, die aufgegriffen werden sollen. Und das ist übrigens auch genau das, was wir Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, sagen wollen. Grundsätzlich, wenn Sie Themen aus dem Bildungsbereich haben, die Sie interessieren, die wir aufgreifen, diskutieren sollten, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne. Wir greifen das auf. Und dazu passt doch eine Meldung vom heutigen Tag, denn das Gender-Sternchen ist ein beliebtes Thema auch bei unseren Hörern. Die Kultusministerkonferenz hat mitgeteilt, dass Wörter mit Gender-Stern weiterhin nicht zur amtlichen deutschen Rechtschreibung gehören. Seit Monatsbeginn gilt das entsprechende neue Regelwerk für Schulen und öffentliche Verwaltung. So viel für heute von Campus und Karriere mit Thekla Jahn.